SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Michael Steinbrecher ist bei uns in SWR 1 Leute. Hallo und herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr. Hallo.
Schön, dass Sie es geschafft haben, so kurz vor der großen Jubiläumsausgabe. Die tausendste ist es. Sind Sie aufgeregt?
Ja klar, also das ist schon was Besonderes. 1000 Sendungen, es lässt sich ja kaum greifen. Das ist eine irre lange Zeit, 35 Jahre. Und wir identifizieren uns alle total mit dem Nachtcafé. Deshalb ist das natürlich schon ein aufregender Tag.
Genau, das SWR Nachtcafé. Wenn man als Moderator so eine dieser großen Talksendungen, ich nenne es immer die Big Five im Fernsehen, also 3 nach 9, NDR Talkshow, Kölner Treff und so weiter. Das Nachtcafé gehört ja irgendwie auch dazu.
Absolut.
Wenn man das dann so lange moderiert hat, dann ist jede Sendung immer wieder eine Herausforderung oder ist da so eine kleine Routine jetzt auch bei Ihnen eingekehrt nach fast 300 Sendungen?
Nee, also es ist eigentlich wie am ersten Tag, muss ich wirklich sagen, weil wir ja nicht nur andere Themen haben, sondern auch immer wieder andere Gäste. Es ist ja nicht wie in anderen Sendungen, dass man einen Gast schon zum 7., 8. Mal begrüßt, sondern es sind immer wieder neue Gäste, gerade weil ja bei uns auch viele Menschen zu Gast sind, die nicht schon vorher Fernseherfahrung gesammelt haben. Und ich bin immer auch wieder ein bisschen aufgeregt auf eine positive Art und Weise, weil man ja auch Verantwortung für das Thema hat, Verantwortung für die Gäste hat. Also das ist noch keine schädliche Routine. Zumindest stelle ich die nicht fest.
Das sind alles Themen, die greifen wir auf während der nächsten 2 Stunden. Auch gerade das Thema Verantwortung für die Gäste, Entwicklung so einer Sendung. Sehr spannend und gerade auch im 1000. Format kann man das auch mal schön festmachen. Aber vorher, da standen Sie ja für das aktuelle Sportstudio über viele Jahre. Und da müssen wir jetzt natürlich mal ein bisschen das Sportwissen testen. Wir haben nämlich Wimbledon.
Ja,
und da haben wir ja gestern die deutsche, man könnte ja sagen Tennishoffnung, aber ist man mit 34 noch eine Tennishoffnung?
Eine späte Hoffnung,
Tatjana, sagen wir mal so. Maria.
Ja. Eine späte Hoffnung, ja. Aber ich finde, sie hat in diesem Turnier großartig gespielt, hat auch immer wieder gezeigt, dass sie nach Rückständen zurückgekommen ist. Auch gestern sah es ja erst im ersten Satz so aus, als hätte sie gar keine Chance. Dann den zweiten gewonnen. Gut, der letzte ist dann nicht ganz so gelaufen. Aber ich finde, sie kann total stolz sein auf das, was sie erreicht hat in Wimbledon.
Fiebern Sie als alter Sportmoderator eigentlich solchen Ereignissen noch mit?
Ja, klar. Also ich bin sehr stark verbunden. Ich finde, Wimbledon hat auch immer eine eigene Ausstrahlung auf jeden Sportfan. Und ich habe ja selbst intensiv Fußball gespielt. Mein Sohn spielt jetzt Fußball. Er war in den letzten Jahren so in der Zeit, dass er diese Alben gesammelt hat und genau wie ich das früher gemacht habe. Und allein, um mit ihm da immer fachsimpeln zu können, bin ich da nach wie vor drin. Ich gehe auch mit ihm und meiner Frau gerne ins Stadion. Also mit dem Sport bin ich verbunden, wenn ich natürlich jetzt auch nicht so recherchiere, wie ich das früher gemacht habe. Das ist ja klar.
Wir bleiben mal in London. Da ist ja auch noch der Nadal, der jetzt leider aufgeben musste.
Ja.
Sind Sie mehr so im Tennis dann auch ein bisschen verortet?
Klar, also Tennis finden wir auch spannend. Wir sind auch Nadal-Fans, muss ich sagen. Meine Frau traditionell. Mhm. Ich war früher durchaus auch für Federer in den großen Duellen, aber dadurch, dass meine Frau so eine Leidenschaft für Nadal und seine Spielweise entwickelt hat, finde ich den mittlerweile auch super gut. Und da ist es natürlich sehr schade, dass er jetzt gegen Kyrgios nicht antreten kann, wegen der Bauchmuskelzerrung. Das hätte ich gern gesehen. Und der hat ja nach den 2 Grand Slam Siegen in diesem Jahr durchaus eine Chance gehabt, jetzt wirklich einen Grand Slam zu holen. Wenn er Wimbledon noch gewonnen hätte, fehlte nur noch ein Turnier. Also das tut mir sehr leid für ihn.
Ist das eigentlich, wo Federer weg ist, jetzt so die Frage, die man als Tennisfan sich stellt, Nadal oder Djokovic?
Ja, im Moment sicher. Ne? Mhm. Und immer wieder auch die Frage, wann rücken die anderen denn eigentlich mal nach? Ne? Das ist ja die große Frage. Zverev zum Beispiel. Ja, also Alcaraz ist ja jetzt auch ein guter, sehr junger Spieler, der da nachrückt. Also da bin ich gespannt, wann die Großen da mal vom Thron gestoßen werden.
Mhm. Die 1000. Ausgabe des SWR Nachtcafés ist heute Abend zu sehen im SWR Fernsehen und dann natürlich auch in der ARD Mediathek. Der Moderator ist da, Michael Steinbrecher, schon mal heute bei uns in SWR 1 Leute vor der Sendung. Was erwartet uns denn heute Abend bei der Jubiläumsausgabe?
Ja, wer sich verändert, bleibt sich treu, Fragezeichen. Das ist das Thema und ich glaube, wir bleiben uns treu. Wir haben eine Mischung, wir haben Wilson Gonzales Ochsenknecht da, mit dem wir über seine aktuelle Situation reden, auch über das, was ihn geprägt hat in der Erziehung seiner Eltern, aber auch die anderen Wege, die er gehen will. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Bäckermeister da, der in der 4. Generation Bäckermeister ist, aber anders sein Handwerk verrichten möchte als die Eltern. Und da gibt es Spannungen und da bin ich sehr gespannt drauf, weil das steht wiederum auch für Generationenkonflikte. Und so ist es ja oft im Nachtcafé, dass die einzelne Geschichte eigentlich viel aussagt über viele Menschen, die uns zuschauen.
Generationenkonflikt ist ein Thema. Wie äußert sich das bei Wilson González Ochsenknecht? Also wie hat der sich verändert?
Naja, ich glaube, er sagt zumindest bisher, dass er sich entwickelt hat und sich jetzt eigentlich so fühlt, wie er es vor 10 Jahren sich gerne gefühlt hätte. Er ist jetzt 32 und er hat natürlich immer mit dieser Figur Uwe Ochsenknecht zu kämpfen. Und ich kann jetzt noch gar nicht genau sagen, aber was er da erzählen wird. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der sich dort reibt, der andere Wege geht, der auch als Musiker ein extremes Äußeres hat, obwohl er privat, wie viele Menschen sagen, sehr bodenständig ist. Mhm. Und da würde mich auch interessieren, ob er sich als Künstler vielleicht eher an Grenzen rantrauen kann, auch als Kunstfigur, die er da teilweise verkörpert, als im Privatleben.
Mhm. Überraschende Neuigkeiten hat man da ja wahrscheinlich zu erwarten oder Erkenntnisse. Dann haben Sie natürlich heute Abend in der Sendung ja auch immer, Sie haben ja dann den Bäckermeister, genau, der heißt dann Max Kugel in dem Fall.
Genau.
Und der, glaube ich, die Bäckerei, so habe ich zumindest gelesen, seine Eltern nicht so übernehmen wollte, wie sie war.
Genau.
Ist das die Geschichte? Und dann
Absolut.
Aber nochmal was anderes machen wollte.
Absolut. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein typischer Konflikt. Der Vater hat diese Bäckerei groß gemacht. Es war eine traditionelle Bäckerei, die auch einen guten Job gemacht hat, aber der Sohn sagt, ich will ein anderes Brot machen. Ich will auch nicht so leben wie du. Ich will nicht um 3 Uhr aufstehen und 18 Stunden am Tag arbeiten. Hm. Ich möchte, wenn ich eine Bäckerei habe, die anders aufziehen. Ich möchte auch nicht mit Backmischungen arbeiten. Ich möchte Brot herstellen, das eine andere Qualität hat. Hm. Und wenn dann der Vater sagt, ja, vielleicht eine gute Idee, aber das funktioniert nicht, dann prallen da Meinungen auseinander. Und die haben bei Herrn Kugel dazu geführt, dass er aus dem Betrieb raus ist und was Eigenes aufgemacht hat. Und das, glaube ich, ist ein sehr emotionaler Prozess, weil sich von den Eltern zu trennen, dem Vater zu sagen, das, was du gemacht hast, das war für deine Zeit gut, aber ich möchte in eine neue gehen. Für den Vater die Frage, wie gebe ich Verantwortung ab? Kann ich das? Kann ich da loslassen? Hm. Also da bin ich sehr gespannt und ja, das ist wie gesagt wieder so ein Beispiel. Wir reden über einen Fall, über einen Menschen, aber ich glaube, wenn man in die Familien guckt, geht das in vielen Bereichen ähnlich zu. Und das ist spannend.
Kennen Sie es auch aus Ihrem Leben, Generationenkonflikt? Sie haben ja auch einen Sohn und Eltern haben Sie auch.
Das ist jetzt eine wirklich gute Frage. Ich habe immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt. Ich glaube, bei uns und in meiner Generation war das anders gelagert. Bei meinen Eltern war es eher so, das sind keine Akademiker gewesen. Meine Mutter ist aus der Schule raus, weil meine Großeltern wenig Geld verdient haben und hat dann eine Lehre gemacht. Und das war sehr bedrückend auch für sie. Die Lehre war nicht schön. Und dann hat sie an dem Schaufenster ihre alten Schulkameradinnen und Kameraden vorbeiziehen sehen und mit ihnen ihre Bildungsträume. Und meine Eltern haben alles gegeben, dass meine Schwester und ich einen anderen Weg gehen können. Mhm. Und uns immer gefördert, in aller Freiheit uns so zu entwickeln, wie es gut ist. Also insofern haben wir da nicht die Konflikte ausgetragen, aber trotzdem bringt das natürlich wieder eigene Themen mit sich.
Michael Steinbrecher in SWR 1. Leute, er ist seit 2015 das Gesicht des Nachtcafés im SWR Fernsehen. Immerhin eine der beliebtesten Talksendungen hier im Land. Und dann schauen wir doch mal angesichts der 1000. Ausgabe heute Abend, das ist eine ganze Menge, mal so ein bisschen in die Geschichte. Also für Sie, Herr Steinbrecher, ist es ungefähr die 300.
Ja, knapp. Also ich glaube, Wieland Backes hat 707, genau. Ich weiß es nicht genau, moderiert.
Macht 294 für
Sie. Genau, müsste in die Richtung gehen, ja.
Wahnsinnig viel, aber trotzdem auch schon. Ne?
Ja, ich kann es nicht glauben. Ich meine, wir haben ja gerade schon gesagt, es ist immer wieder neu und 7,5 Jahre sind wirklich sehr schnell vergangen.
Gegründet, haben wir gerade gesagt, wurde die Sendung von Wieland Backes. Um den jetzt nochmal einzuholen, da brauchen Sie nochmal starke 10 Jahre, aber die haben Sie ja auch ungefähr noch, wenn ich es mal so sagen darf. Da können Sie vielleicht sogar noch gleichziehen. Wie sehr wird sowas, wenn man so einen Übergang hat von so einem Gründungsmoderator, der auch für die Sendung steht, wie sehr ist es jetzt schon Ihre Sendung geworden?
Ja, ich habe mich nie verglichen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich hatte das Gleiche ja im aktuellen Sportstudio auch schon erlebt. Ne? Da gab es Dieter Kürten, Harry Valerien, Legenden dieser Sendung, die ich als Kind schon gesehen hatte. Und als ich dort angefangen habe, haben die Redakteure gesagt, Eberhard Fingemeyer, geh da raus und sei du und vergleich dich gar nicht. Und vielleicht hätten sie mich manchmal zurückhalten sollen, was meine Klamottenauswahl anging. Also das war im Nachhinein nicht immer so prima. Aber ich konnte machen. Und so ähnlich war das hier auch, dass die Redaktion mich geholt hat und mir klar war, Wieland Backes wird immer der Einzige sein, der das Nachtcafé groß gemacht hat, der es geprägt hat über so viele Jahre. Aber ich habe den Staffelstab bekommen und ich kann jetzt weiterlaufen. Und ich glaube, jemanden kopieren wäre sowieso keine Möglichkeit. Also habe ich es so gemacht, wie es zu mir passt. Mhm. Und das Gute war, ich musste über mich gar nicht viel nachdenken. Denn im Nachtcafé geht es ja um ein Thema. Und um Gäste, so wie bei Ihnen ja hier auch. Und dann bereitet man sich auf die vor. Und das habe ich immer an dieser Sendung genossen, dass man sich voll darauf konzentrieren kann.
Also das war gar nicht so, dass Wieland Backes da als Überfigur irgendwie drüber geschwebt hätte und das sie am Anfang belastet hätte? Oder war es vielleicht doch ein bisschen so?
Nicht wirklich, weil wie gesagt, ich habe mich da nie in Konkurrenz gesehen, weil Wieland Backes hat diese Sendung geprägt und das wird immer so bleiben. Mhm. Und es geht dann weiter. Und ich war natürlich auch froh, dass wir haben uns ja immer mal gesehen, auch so rund um die erste Sendung, auch in den Jahren danach. Und er hat immer gesagt, dass er sich gefreut hat, dass ich es geworden bin und hat mir immer schöne Mails geschrieben vor der ersten Sendung, nach der ersten Sendung. Mhm. Und sowas berührt einen natürlich, weil ich genau weiß, auch durch die vielen Zuschriften und Mails, wie wichtig den Menschen das Nachtcafé ist und dass der Gründervater quasi dann einen befördert und sagt, dass er dahinter steht, das hat mir natürlich sehr gut getan.
Ja, Unterstützung und Rückhalt vom Vorgänger ist immer gut. Ja. Aber er hat ja auch sehr viele Strukturen geprägt, die da bis heute auch bestehen, also gerade auch im SWR, in der Redaktion auch bei Ihnen, gab es da nicht dann häufig mal im Team jemanden, der gesagt hat, ja, aber Herr Steinbrecher, aber der Herr Backes, der hat das anders gemacht.
Nee,
der
macht
das immer so gemacht.
Nee, gar nicht. Also das Gute war ja, dass das Team, Martin Müller hatte mich angerufen, ich weiß noch genau, ich war im Café in Köln und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, das Nachtcafé zu moderieren. Und das Team um Martin Müller, die gesamte Redaktion, hat ja ausgewählt. Und sie haben mich da eigentlich nie verglichen. Im Gegenteil, ich glaube, es ist so ein evolutionärer Prozess, wenn man so sagen will, dass wir die Sendung auch immer weiterentwickelt haben, gemeinsam. Weil wir treffen uns, wir reden über jede Sendung. Und dann hat es sich jetzt zum Beispiel ergeben, dass wir die Gästezahl reduziert haben, dass wir das Studio verändert haben, dass wir in die digitale Welt gestartet sind als Team. Ich war immer ein Teamspieler, ich war auch nie ein Verwalter einer Sendung. Also ich finde, es ist wichtig, dass sich eine Sendung weiterentwickelt. Das war beim Sportstudio so und das ist auch beim Nachtcafé so, aber es ist immer eine Gemeinschaftsarbeit. Und ich habe mich da von Anfang an gut aufgehoben gefühlt, auch im Sender übrigens.
2021 kam Wieland Backes ja dann zu Ihnen ins Nachtcafé und hat tatsächlich dort auch bekannt gegeben, dass er ja damals schon seit 8 Jahren an Parkinson erkrankt war. Sie haben jetzt gerade das gute Verhältnis nochmal betont. War das dann auch eine bewegende Sendung für Sie?
Eine bewegende Sendung, auf jeden Fall. Er war der Eröffnungsgast. Es war, glaube ich, auch für alle, die es gesehen haben, was Besonderes. Das zeigten auch dann die Reaktionen in den Netzwerken, ihn da zu sehen und so offen auch reden zu hören. Das war besonders und das Schöne ist, ich erinnere mich an die Sendung, aber wir waren danach auch essen mit den Gästen und auch daran erinnere ich mich. Es ist immer der komplette Abend, der in Erinnerung bleibt und ja, ich habe es sehr schön gefunden, dass er es im Nachtcafé erzählt hat und das war eine schöne Begegnung mit ihm in jeder Hinsicht.
Das Nachtcafé im SWR-Fernsehen. Wir gehen mal in die Fakten rein. 1000 Sendungen, heute Abend die 1000. Die erste war 1987 und ab 2001 dann wöchentlich im Programm. Immer freitags, 22 Uhr Sendetermin. Und war auch schon in der ARD zu sehen, dann zur Talkshow-Zeit, Dienstagabends. Thematisch Michael Steinbrecher, Moderator und heute zu Gast in SWR1 Leute. Gibt's ja eigentlich keine Grenzen. Also Sie nehmen sich da immer so ein Thema vor und dann geht sich's drum. Wie kommen Sie denn auf diese Themen? Also jetzt zum Beispiel heute Abend, wer sich verändert, bleibt sich treu oder zuletzt, wie belastbar ist die Liebe? Das sind ja erstmal so sehr allgemein gehaltene Sätze.
Das sind allgemeine Themen, das stimmt. Aber Krisensituationen in Beziehungen, glaube ich, haben viele Menschen erlebt und das ist auch ein Thema, das immer wieder natürlich kommt. Liebe, Familie, auch Welche Werte hat unsere Gesellschaft? Wie schaffen wir es, mit Schicksalsschlägen umzugehen? Aber insgesamt wollen wir das ganze Leben abbilden. Also vom Privaten bis zum Politischen. Wir machen Sendungen über Wohnungsnot, auch über die aktuellen Themen, die es in dieser Gesellschaft gibt. Gender, Rassismus. All das ist uns wichtig aufzugreifen.
Da brauchen Sie ein großes Team für, ne?
Also auf jeden Fall.
Ideen sammeln?
Wir setzen uns zusammen. Wir werfen alle Ideen auf den Tisch, entscheiden dann, welche sind gut. Wir bekommen auch Ideen von den Menschen, die uns gucken. Immer wieder Themenvorschläge, also es ist ein lebendiger Austausch.
Gehört ja auch so ein bisschen zum Konzept der Sendung, eben nicht nur Prominente zu haben, also diese sogenannten Talkshow-Touristen, die dann überall
Absolut.
Sind und sich ihre Meinungen oder Geschichten so ein bisschen mehr oder weniger entgegenschleudern, sondern sie haben ganz normale Menschen in der Sendung. Was ist da besonders, wenn man mit denen arbeitet?
Also ich finde es eigentlich gar nicht besonders, weil ich mache es ja tagtäglich, dass ich mit ihnen rede. Ich glaube, das Besondere ist das, was sie sagen, dass es keine andere Sendung macht. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass Menschen, die keine Fernseherfahrung haben, auch an anderen Orten auftauchen. Denn die haben so viel zu erzählen aus eigener Erfahrung. Mhm. Und das, was sie sagen, sollte man ernst nehmen. Und ich finde, die kommen zu kurz.
Wie finden Sie die denn? Also Sie müssen ja auch irgendwie rankommen an diese ganz normalen. Wenn Sie jetzt Ihr Thema in der Redaktion gemacht haben, da gibt es bestimmt auch in der Redaktion so ein kleines Wettbewerbssituation. Wer hat das beste Thema?
Ja, genau.
Wenn Sie dann sich auf ein Thema geeinigt haben, wie kommen Sie denn an ganz normale Menschen ran, die diese Geschichten erzählen?
Völlig richtig. Man hat ja nicht den Promi und weiß, wer ist der Manager und ruft an.
Genau, die haben ja keine Agenten.
Genau, und das ist die große Leistung der Redaktion. Die haben viele Kontakte zu Multiplikatoren, zu bestimmten Gruppen, zu Institutionen. Die geben uns dann nicht gleich die Adresse, aber die sagen, ruf doch mal da an, das könnte was für dich sein. Menschen schreiben uns auch, wir beobachten die Medien, gucken genau, ist da vielleicht in so einer kleinen Meldung, ich habe gerade in den Nachrichten gehört, eine Frau, 59 Jahre, ist verstorben bei einem Busunglück, da vertun sich ja hinter auch Welten auf in dieser Familie. Manchmal sind es solche kleinen Meldungen, dass wir gucken, wir sprechen mit den Menschen, die dahinter stehen, nicht sofort, aber die große Leistung der Redaktion ist es, diese Menschen Freitag für Freitag zu finden.
Da müssen Sie einmal die Woche so richtig tief eintauchen. Jetzt brauche ich eine kurze Antwort. Hängt das manchmal auch so ein bisschen nach, wenn man jede Woche in so eine andere Lebenswelt, die ja auch manchmal dramatisch ist, eintaucht?
Ja, das hängt nach.
Sie wollten ja eigentlich Profifußballer werden.
Ja.
Aktuelles Sportstudio, das weiß eigentlich, wissen viele, sagen wir es mal so. Ja. Jeder weiß ja nie alles, aber viele wissen, der Mann hat 20 Jahre das aktuelle Sportstudio moderiert und wollte selbst Profifußballer werden. Aber Sie haben Ihre Karriere abgebrochen, um Fernsehmoderator zu werden. Aber das ist nur die halbe Wahrheit.
Ja, also ich habe ja 8 Jahre beim BVB, also bei Borussia Dortmund gespielt, dann noch bei Borussia Mönchengladbach und dann dritte Liga. Ich kam aber immer mehr über den Einsatz, sagen wir mal so. Mein Spitzname war Knochenbrecher, wobei ich nie jemanden verletzt habe.
Gut, dass Sie es selber sagen, sonst hätte ich es reingeworfen.
Ja, aber ich war technisch jetzt nicht der Größte und ich hätte mir schon zugetraut, weil ich Stammspieler dritte Liga war, in der zweiten Liga zu spielen, vielleicht ein paar Spiele bei einem schlechteren Verein in der ersten Liga zu machen. Aber als dann das Angebot kam, im ZDF Doppelpunkt zu moderieren, war das für mich keine Entscheidung und dann habe ich auch sofort aufgehört.
Also war klar, ich höre sofort auf und gehe zum Fernsehen. Ja. Das war gar nicht so, dass Sie da gehadert hätten, oder?
Nee, ich habe schon in den Jahren danach immer noch mal Spielszenen im Kopf gehabt und so weiter. Und viele Jahre später habe ich dann auch noch mal eine komplette Vorbereitung mitgemacht. Da war ich schon beim aktuellen Sportstudio bei Bayer Leverkusen unter Dragoslav Stepanovic. Das hatte sich zufällig ergeben. Habe ich gegen Bernd Schuster gespielt, das erste Training von Rudi Völler mitgemacht. Das war hochspannend, weil körperlich konnte ich noch mithalten. Ich war 26 und habe aber auch da gemerkt, wo meine Grenzen waren mit der Zeit. Aber ich habe sogar Freundschaftsspiel mitgemacht mit Bayer Leverkusen, einmalig war das.
Also im Sportstudio moderieren war dann schon auch Fußball für Sie die Nummer eins, wenn es dann darum ging?
Ich war sportbegeistert in allen Bereichen. Fußball war der Sport, den ich am besten kannte. Mhm. Aber das Ereignis, das mich am meisten fasziniert hat, waren die Olympischen Spiele.
Sie haben ja mit diesen ganzen Granden dann wahrscheinlich auch zusammen, Lothar, Matthäus, Rudi, Völler, die waren wahrscheinlich alle da. Waren das andere Typen als diese Fußballer? Die wirken ja manchmal so ganz heute medientrainiert, so abgebrüht. Früher gab es auch mal einen verbalen Ausfall oder so. War das tendenziell eher ein bisschen spannender dann, früher Sport zu machen?
Ich glaube, auch damals haben die schon viele Interviews gegeben und man musste sich immer detektivisch auf die Suche machen nach Themen, die für die vielleicht auch neu waren. Und ich glaube, das geht heute immer noch.
Hm. Wir haben gerade über Doppelpunkt gesprochen. Ja. Als Sie angefangen haben, diese Sendung im ZDF, so eine Jugendsendung zu machen, da schließt sich ja auch so ein bisschen zum Nachtcafé hin ein Kreis.
Absolut.
Da waren Sie aber noch blutjung. Also so blutjung da ins Fernsehen reinzugehen, versetzen Sie sich mal zurück. Wie war das? War das mehr so, ich versuch's mal, Versuchslabor, oder wurden Sie da richtig trainiert?
Das war total aufregend erstmal natürlich. Ich war 21 und man hatte den Mut, mich da im Hauptabendprogramm moderieren zu lassen. Und es war so ein bisschen wie im Nachtcafé. Ich habe mir über mich gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich war mit 21 plötzlich in einer Sendung, in der es um ganz wichtige Themen ging. Es war ja, ich habe es immer als Verbündeter des Nachtcafés gesehen. Mhm. Es ging im gleichen Jahr los und ich musste mich mit Themen wie AIDS beschäftigen, mit Themen wie Bundeswehr für den Frieden in den Krieg. Wir hatten die Möglichkeit, intensiv zu recherchieren, vorher mich vorzubereiten. Ich bin auch immer noch, wenn es eine Sendung gab zum Thema Flüchtlinge, habe ich mir Flüchtlingsheime angeschaut. Also das war intensive Recherche und die Zeit hat mich total geprägt für alles, was danach kam.
Was für Themen waren das so, mehr oder weniger?
Wenn man so will, das Spektrum des Nachtcafés auch.
Also Gesellschaft,
von sehr persönlichen bis sehr politischen Themen. Alles, was uns existenziell wichtig erschien, haben wir dort zum Thema gemacht.
Danach haben Sie 20 Jahre aktuelles Sportstudio gemacht und 320 Sendungen später und nach 20 Jahren aufgehört. Warum?
Ja, ist eine gute Frage. Ist eigentlich auch eine längere Geschichte. Wir haben immer von der Medienforschung so Feedbacks bekommen. Das war ein sehr positives und da habe ich zu meiner Frau gesagt, guck mal, jetzt könnte ich eigentlich auch aufhören. Und das setzte sich so und dann gab es die 50-Jahre-Sendung aktuelles Sportstudio 2013. Da hatte Dieter Kürten zugesagt, der mich geholt hatte. Und dass wir das zusammen moderieren, das haben wir gemacht. Und irgendwann dachte ich mir, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, das Kapitel abzuschließen.
SWR1 Leute mit Michael Steinbrecher, Moderator des SWR Nachtcafés, und das feiert heute 1000. Jubiläum, also 1000. Sendung, nicht 1000-jährig.
Herr noch Steinbrecher. Nicht ganz.
Nicht ganz, ja. Aber wirkt manchmal so, ne? Du bist so uralt, du kennst ja. Man schon immer irgendwie so eine Sendung.
Ja.
Jetzt haben Sie früher Doppelpunkt gemacht, so richtig bekannt geworden sind Sie mit dem Sportstudio, haben dann aufgehört. Und Fußballer waren Sie früher auch. Und das Fußballherz, nehme ich an, schlägt in Dortmund.
Das ist so.
Ja, schwarz-gelb
also
für immer?
Mir sind auch andere Vereine sympathisch. Ich habe auch für Borussia Mönchengladbach gespielt. Jetzt wohne ich in Stuttgart und bin auch öfter mal im Stadion. Aber der BVB, wenn man 8 Jahre das Trikot eines Vereins getragen hat, dann bleibt man dabei. Und mein Sohn hat die Farben auch übernommen, darf ich hier.
Gehen Sie mit ihm auch in die berühmte steile Kurve?
Das jetzt nicht. Er war jetzt lange auch viel zu jung dafür. Aber wir lieben diese Stadionatmosphäre. Das ist einfach toll.
Gibt es eigentlich nirgendwo anders, ne?
So glaube ich nicht, nee. Also wir waren auch schon in Stuttgart und wie gesagt auch in anderen Stadien, aber Dortmund hat schon was ganz Spezielles.
Ja. Machen Sie viel mit Ihrem Sohn, so weil Sie den jetzt öfter erwähnt haben? Sind Sie viel mit dem unterwegs?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr gerne Vater. Ich habe immer eine enge Verbindung gehabt, habe ihm über Jahre auch jeden Abend vorgelesen und er ist mit meiner Frau das größte Glück.
Dieses jeden Abend Vorlesen, Herr Steinbrecher, das kann ich mir bei Ihnen irgendwie ganz schwer vorstellen, wie Sie das schaffen wollen, denn Sie machen sehr, sehr, sehr viel und Sie sind auch viel unterwegs. Wir haben gerade 2 Städte schon aufgezählt, Stuttgart als Wohnort, Dortmund.
Genau.
Da sind Sie ja auch noch tätig an der Uni, denn Sie sind auch Dozent für Fernseh- und Videojournalismus.
Ja.
Und zwar mit einer vollen Professur.
Absolut. Ich habe das volle Lehrdeputat und ich arbeite sehr, sehr viel. Ich will hier, glaube ich, gar nicht die Stundenzahl sagen, aber das, was mir dann an Zeit übrig bleibt, das investiere ich, wenn ich das so sage, in die Familie. Aber es kommen immer Sachen zu kurz, Freundschaften zum Beispiel.
Und wenn mal gar keine Zeit übrig bleibt, hat die Familie da auch schon mal gelitten unter der Karriere von Herrn Steinbrecher?
Das hoffe ich nicht, weil das darf nicht passieren.
Sportjournalisten wechseln überdurchschnittlich häufig zum Talk.
Das gute Beobachtung.
Ist, ja, also es liegt ja auf der Hand. Da muss man gar kein Hellseher sein. Also Reinhold Beckmann, Johannes B. Kerner, das sind nur die prominentesten Beispiele. Was macht denn Sportjournalisten zu so beliebten Talk-Moderatoren?
Das ist eine gute Frage. Ich bin ja vom Talk zum Sport und dann wieder zum Talk.
Sie haben nur die andere Wendung. Ne?
Ja.
Aber für die meisten sind Sie natürlich erstmal der aktuelle Sportstudio-Moderator, der jetzt das Nachtcafé macht. Diesen gefühlvollen Talk. Passt ja gar nicht eigentlich.
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe da auch gar keine Antwort drauf. Natürlich geht es auch im Sport Sportjournalismus viel um Gespräche in unterschiedlichen Situationen. Es geht um Siege, es geht um Niederlagen, es geht um viele emotionale Zustände, es geht weniger um Politik. Ich genieße, dass wir im Nachtcafé breiter aufgestellt sind, als es im Sport der Fall war, dass wir uns wirklich mit dem ganzen Leben beschäftigen. Aber warum das so passiert? Gute Frage.
Sie sind da ja wirklich auch sehr breit aufgestellt. Also Sie müssen ja nicht nur dann, wenn Sie jetzt, also wenn ich jetzt erzähle, also Sie müssen dann nach Dortmund Ihren Lehrauftrag erfüllen, Sie müssen nach Baden-Baden, um das Nachtcafé zu produzieren. Dann haben Sie beim Nachtcafé auch noch einen Podcast neuerdings, ja. Müssen sich da auf die neue digitale Welt umstellen. Da kommt eine Menge zusammen.
Total. Also ich kenne auch jede Zugverbindung. Ich bin da auch sehr gut getaktet. Aber Sie haben völlig recht, die Tage sind sehr voll und zwar von morgens bis abends. Ich glaube nur, ein richtiges Problem entsteht dann, wenn man zerrissen ist und nicht weiß, wann man an welchem Ort sein soll. Das wiederum ist bei mir nicht der Fall. Ich weiß, ich habe viel Zeit in Dortmund zu verbringen und mache das auch gerne. Ich bin leidenschaftlich gerne im Nachtcafé und den Rest bekommt die Familie.
Geht Ihnen manchmal die Puste aus?
Ich glaube, wir alle müssen auf uns achten. Ich glaube, das geht Ihnen auch so. Ich finde, es muss immer noch Zeit bleiben, mal ins Schwimmbecken zu springen morgens, mal spazieren zu gehen, sich Zeit zu nehmen. Da sind wir alle aufgefordert und ich gehöre auf jeden Fall dazu, weil ich so viel arbeite und die Qualität von Muße, auch mal von einfach nur da sein, irgendwas gucken, ja, auf dem Balkon sitzen, also die muss ich mir immer wieder wachrufen.
Der Moderator des SWR-Nachtcafés, Michael Steinbrecher in SWR1. Leute, heute mal auf der anderen Seite. Ja. Und wie ist
wunderbar.
Es so?
Wunderbar, ich finde es großartig. Angenehme Atmosphäre und ich habe keine Verantwortung. Also ich bin sehr gerne hier zu Gast.
Das freut mich. Sie haben aber vorhin was gesagt, das mir ein bisschen zu denken gegeben hat. Mhm. Sie haben nämlich gesagt, die Familie, das kriege ich noch hin, ja. aber das mit den Freunden, das wird schon eng. Also ich sehe schon, der Privatmensch Michael Steinbrecher ist abgegrenzt. Und dann haben Sie mir, ein bisschen abgeschafft. Und dann haben Sie mir danach erzählt, was ein Gast Ihnen erzählt hat. Dann habe ich gedacht, sind Sie dann auch so ein bisschen mit Ihren Gästen dann befreundet? Sind das so Ihre sozialen Austausch?
Nee, aber wenn wir über Work-Life-Balance sprechen, zumindest in dem Beruf, den wir haben, der ja ein großes Privileg ist, ist es ja so, dass durchaus auch Leben in der Arbeit stattfindet. Wir lernen beide sehr viele spannende Menschen kennen. Sie hier in der Sendung, ich im Nachtcafé. Ich beschäftige mich in der Forschung mit spannenden Fragen. Ich habe Kontakt mit den Studierenden. Also da in meinen Berufen ist sehr viel Leben drin. Aber das, was Sie sagen, ist natürlich wichtig, dass man Mensch bleibt, dass man auch Erfahrungen außerhalb des Berufes sammelt und dass man Freundschaften pflegt. Ich versuche das schon. Es gibt noch den Privatmenschen. Mhm. Aber ich muss schon sagen, dass ihn mein Sohn und meine Frau am intensivsten kennenlernen. Dann kommt meine Schwester. Mhm. Und bei den Freundschaften wird es etwas weniger, als es sein könnte. Das muss ich einfach selbstkritisch sagen, obwohl mir die auch wichtig sind.
Bei den Gästen sind dann die Möglichkeiten doch etwas limitiert am Schluss, ne? Wenn man so viele Gäste hat.
Ja, also was wir schon machen, ich finde, wir haben eine Verantwortung den Gästen gegenüber. Wir sitzen nach der Sendung immer noch 1,5-2 Stunden zusammen. Wir reden miteinander, wir essen miteinander. Und das finde ich wichtig, weil die Gäste immer wieder mit sehr persönlichen Geschichten ja auch mal kommen. Und dann können wir nicht sagen, danke, das war's, sondern da wollen wir schon mal schauen, wie geht's Ihnen denn? Mhm. Und ich muss sagen, mir bleibt dann eben der ganze Abend auch in Erinnerung. Und das finde ich toll, dass das passiert. Manchmal halten sich dann auch Kontakte, auch zwischen den Redakteurinnen und Redakteuren, die diese Gäste gefunden haben. Aber natürlich kann man nicht alle Beziehungen, die da entstehen, aufrechterhalten. Das geht natürlich nicht bei der Anzahl der Gäste.
Sie haben vorhin auch gesagt, manchmal hängt einem das Thema auch so ein bisschen nach.
Total, ne?
Und dann ist man vielleicht auch mal bedrückt. Wie motivieren Sie sich dann neu, wenn es dann vielleicht mal auch zwei aufeinanderfolgende Wochen kontrovers wird und schwierig.
Das passiert schon, aber ich finde das, was wir machen, wichtig. Also, weil Sie sagen kontrovers. Ich finde, da in der Hinsicht ist das Nachtcafé wichtiger denn je, denn in dieser Gesellschaft ist es nicht mehr so selbstverständlich wie vor 15, 20 Jahren, dass Menschen mit unterschiedlichen Positionen sich auch miteinander austauschen, dass die ins Gespräch kommen. Und das passiert im Nachtcafé und ich will uns nicht überhöhen, aber ich finde, dass Menschen unterschiedlicher Generationen, unterschiedlicher sozialer Herkunft, unterschiedlicher politischer Position. Miteinander reden ist auch ein Teil unserer Demokratie. Und das sollte es an vielen Orten geben. Und das motiviert uns alle.
Sie sehen da ja so einiges, ne? Also Sie haben ja, sage ich mal, ganz normale Menschen. Sie haben Leute mit verrückten Geschichten, auch mit traurigen Geschichten, mit manchmal auch schweren Schicksalen. Kommen Sie da manchmal an Ihre Grenzen und sagen, das ist eigentlich kaum noch auszuhalten?
Also wir haben schon Sendungen gehabt, da ging es in einer Woche um Terroranschläge damals, in der nächsten Woche um Angst. Und das sind schon Sendungen, die bleiben hängen. Das, ich weiß noch genau, das waren auch bei mir dann eher dunkle Wochen, wenn man sich viele Tage damit beschäftigt. Und wie Sie sagen, man muss dann erstmal wieder Luft holen, anderes erleben, um da wieder rauszukommen. Also es ist nichts, was man am nächsten Tag schon abschließt.
Was macht denn für Sie unabhängig vom Nachtcafé so eine gute Talkshow aus?
Dass es echte Gespräche sind. Im Idealfall, dass sich die Gesprächspartner aufeinander einlassen, dass sie nicht nur feste Urteile austauschen, sondern dass sie noch offen sind, dass man wirklich lösungsorientiert miteinander spricht, dass es nicht so vorbereitet ist, dass es nach Schema F geht, dass wirklich spontane Dinge geschehen. Also es gibt ganz viele Elemente.
Also zuhören ist schon mal eine ganz gute Grundeigenschaft.
Absolut, ne? Absolut. Das, was Sie ja auch machen, dass man nicht hier irgendwie einen Fragenkatalog hat und den einfach nur von A bis Z durchspielt, sondern dass es sich wirklich in der Sendung auch noch dynamisch verändern kann.
Wir haben Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern, zum Beispiel von Oliver Stoß aus Kirchzarten. Der möchte wissen, im Anschluss an das, was wir vorhin auch besprochen haben, mit Gesprächskultur. Frage an Herrn Steinbrecher. Die Sendung Nachtcafé ist sehr informativ und teilweise auch kontrovers. Hat sich die Diskussionskultur Ihrer Meinung nach geändert? Konnten Sie hier was feststellen? Oder geschieht dieser Wandel eher nachfolgend auf den Social-Media-Kanälen beziehungsweise auf der SWR-Homepage? Interessante Frage.
Auf jeden Fall. Und ich glaube schon, dass sich insgesamt gesellschaftlich die Diskussionskultur verändert hat. Sie ist in Teilen im sozialen Netzwerken sehr radikal, sehr viel Hate Speech. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man miteinander spricht, wenn man unterschiedliche Positionen hat, weil man sich dann doch auch Communities aussuchen kann, wo man sich dann eher verschanzt und steigert und reinsteigert in Positionen. Und gerade deswegen, wie schon ausgeführt, das Nachtcafé hat da eine Funktion. Und ich denke, es muss diese Orte in der Demokratie geben, wo Menschen sich treffen, die sich sonst vielleicht leider im realen Leben immer weniger begegnen.
Wie gehen Sie damit um im Nachtcafé, wo sich ja Menschen, die auch nicht so viel Medienerfahrung haben, vielleicht auch mal exponieren oder outen, wenn das dann im Nachhinein auf die einprasselt? Wie schützen Sie die?
Also wir versuchen natürlich im Vorhinein schon rauszufinden, überschauen die Gäste, die zu uns kommen, mögliche Folgen und mögliche Wirkungen. In der Regel sind es Menschen, die einfach mit einem echten Mitteilungsbedürfnis kommen und die was loswerden wollen. Und wie zerren sie nicht zu uns? Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, so wie wir auch in Sendungen immer wieder darauf achten wollen, sie nicht bloßzustellen und sie in ihren Gefühlen nicht auszustellen. Also das gehört immer zum Nachtcafé, dass die Gäste im Mittelpunkt stehen mit dem, was sie haben, aber dass wir auch seriös und fair mit ihnen umgehen.
Also da sehen Sie dann auch die Grenze an der Stelle. Also wenn
Absolut.
Jemand exponiert wird, das ist eine Grenze. Gibt es noch mehr Grenzen, wo Sie sagen,
natürlich.
Das darf nicht stattfinden?
Wenn Menschen herabgewürdigt werden, wenn es kein Gespräch auf Augenhöhe gibt, wenn Menschen in unserer Sendung diskriminiert würden, dann würde ich sofort einschreiten.
Mhm. Ihnen wird ja nachgesagt, das Nachtcafé, die Sendung so nach dem Übergang von Wieland Backes zu Ihnen 2015 behutsam reformiert zu haben. Das müssen Sie wahrscheinlich auch, denn es geht in Richtung digitale Transformation. Erstmal die Sendung selber, was haben Sie da gemacht?
Wir sind weniger Gäste geworden, wir haben mehr Dialog versucht hinzubekommen, aber den langen Blick hat die Redaktion natürlich viel mehr als ich. Das, was Sie gesagt haben mit digitaler Transformation, das ist eigentlich das auch sehr Wichtige in den letzten Jahren gewesen, denn wir kennen das Nachtcafé so als traditionelle Marke am Freitagabend, ein Flaggschiff des Senders, aber mittlerweile haben wir ganz viele Motorboote, digitale Motorboote unterwegs, erfolgreichen Podcast, die Nachtcafé-Stories und wir werden auf den digitalen Plattformen, das ist explodiert dort, also auf YouTube zum Beispiel haben uns von 2015 bis 2019 insgesamt in den 5 Jahren 19 Millionen gesehen, im letzten Jahr alleine 30 Millionen und das freut mich, weil der Sender immer gesagt hat, experimentiert, geht raus, macht und jetzt sind wir eine 360-Grad-Marke, die in alle Richtungen eigentlich aktiv werden kann.
Das sind schöne Zahlen. Sie müssen es ja auch eigentlich, weil es ja gar nicht mehr anders geht. Also dieses Flaggschiff um 22 Uhr, wenn man mal auf die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer schaut, die stellen sich nicht mehr die Uhr nach dem Fernsehprogramm.
Gut, dass Sie das ansprechen, denn unser Anspruch ist es, alle Generationen zu erreichen. Und am Freitagabend erreichen wir die Mittelalten und die Älteren, aber auf den Plattformen auch die Jüngeren. Und wir wollen eine Generationensendung sein. In der Sendung selbst sollen sich 18- bis 80-Jährige treffen, aber wir wollen alle erreichen und das tun wir. Und das schafft ganz viel Aufbruchstimmung.
Ist das zu heutigen Zeiten, wo es immer mehr auch ein ganz bestimmtes Zielpublikum angesprochen wird von vielen Formaten, gerade im Online-Bereich, ist das da überhaupt noch realistisch? Kann man das noch schaffen?
es zeigt sich ja, dass es ein Bedürfnis gibt nach einem echten Austausch. Sonst wär das ja nicht möglich, dass so viele Leute Interesse an 90 Minuten Nachtcafé haben, auch im Netz, auch junge Menschen. Und ich glaube schon, dass man auch junge Leute unterschätzt, wenn man glaubt, sie wollen das Schnelle, nur das Spezielle. Nein, die großen Themen beschäftigen sie und die finden ja statt.
Wie wird es in 10 bis 15 Jahren aussehen, das Nachtcafé, wenn Michael Steinbrecher dann so alt ist, wie Wieland Backes war, als er den Staffelstab übergeben hat?
Puh, das ist wirklich eine Frage. Da müsste man auch in die Zukunft dieser Gesellschaft schauen. Da müsste man auch schauen, wie werden wir dann kommunizieren. Da so einen weiten Blick habe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, dass die Basis des Nachtcafés, wichtige Themen dieser Gesellschaft aufzugreifen mit den Menschen, die es betrifft, dann immer noch genauso aktuell sein wird.
Wir lösen mal zum Schluss noch eine Frage auf von Bernhard May, der mir nämlich sagt, weiß der Moderator denn gar nicht, dass das Nachtcafé donnerstags aufgezeichnet wird? Ja. Doch, er weiß es, aber wir hatten den Bogen irgendwie anders gemacht und haben jetzt das nicht erwähnt. Also das Nachtcafé wird donnerstags aufgezeichnet.
In der Regel, genau. Wenn es aktuell ist, auch mal Freitag live.
Und deshalb hat Herr Steinbrecher jetzt auch Wochenende und da entlasse ich ihn jetzt hin. Vielen Dank, dass Sie da waren,
Michael. Ich war sehr gerne da. Danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.